Es war wirklich speziell, weil ich einfach dieses Standing hatte, Autohaus, Informatiker und dann die ersten Telefonate, hey, ich bin jetzt Finanzberater. Ja. Allein mit dem Wort, das hat natürlich ziemlich lange gedauert, bis das verinnerlicht war.
Also ich würde sagen, du denkst für die Firma. Vielleicht bin ich das Herz oder so?
Ich finde, das gehört einfach zu besten Freunden oder generell zu Freunden dazu, dass man einfach das sagt, was man denkt. Und es ist manchmal vielleicht auch schmerzhaft.
Also ihr merkt, es wird lustig, weil wir haben zwischendrin so viele Geschichten zu erzählen, aber das ist Thomas.
Kinzel Mindset. Dein wöchentlicher Arschtritt.
Was passiert, wenn 1,70 Meter und 1,98 Meter ein Leben miteinander verbringen und versuchen, eine Branche zu revolutionieren? Was passiert, wenn du in die Branche reingehst, Finanzdienstleistungen zum ersten Mal in deinem Leben lässt, vorher Kunde warst und dann von deinem besten Freund akquiriert wirst? Wo kannst du was hinführen? Was kommen für Themen dabei rum? Und warum um alles in der Welt solltest du es dir anhören, wenn du Perspektiven in deinem Leben suchst? Um all das geht es im heutigen Podcast. Ich habe meinen besten Freund zu Gast, Thomas Kretter, Vorstandskollege, Mensch an meiner Seite und derjenige, der mich am besten kennt, neben meiner Frau. Und wir reden über all diese Themen. Wie haben wir eigentlich angefangen? Wie ging das eigentlich los? Wo geht's hin? Und was kannst du davon mitnehmen? Viel Spaß beim neuesten Podcast. Thomas, heute kannst du mich nicht anrufen. Also du kannst mich schon anrufen, macht aber keinen Sinn, du sitzt ja da.
Ich habe es mir extra vorgenommen.
Unglaublich.
Ich habe mein Telefon,
der Telefon
schon da.
Liegt schon da. Ja,
ist schon in der Hand gleich.
Wie schaffst du das, mich jedes Mal anzurufen, wenn ich einen Podcast mache?
Ja. Wenn ich jetzt sage, es ist nicht abgesprochen. Ja,
es ist ja nicht abgesprochen.
Es ist nicht abgesprochen.
Unfassbar.
Es ist echt. Wahrscheinlich unsere Verbindung.
Ja, das ist die schöne Erklärung. Ja. Ich sage, du hast ein Gedächtnis wie so ein Nemo. Wie so ein Goldfisch. Ach du, scheiße, ja, da war was. Spaß, großer Gott. Also für euch, liebe Zuhörer, mein bester Freund sitzt im Podcast. Also ich habe es gerade schon, es ist immer so, wenn ich einen Podcast aufnehme, dann spreche ich immer der Hanna, ne, so ein bisschen kurz Erklärung zum Podcast, wer ist da? Und habe dann gesagt, das ist nicht nur mein bester Freund, das ist auch mein längster Freund, also den kenne ich schon sehr lange, aber ist auch körperlich so jetzt. Wenn du die Kamera anschaust, wir haben so einen kleinen internen Witz. Ich sage, ich kenne den Thomas schon sehr lang, da war ich so groß, dann halte ich meine Hand so kurz über den Boden und Thomas war so groß, dann ist er so die Hand ungefähr 4 Meter hoch. Also diese Größenverhältnisse haben sich nie geändert. Thomas ist, was bist du, 1,98, ne?
Ja, genau.
Er hat sich absichtlich um die 2 Meter gedrückt, weil sonst hätte es bei der Bundeswehr irgendwas nicht machen dürfen,
glaube ich. Genau. Ne? Genau.
Und bei mir hat er das Wachstum aufgehört, als ich 12 war. Also von daher.
Wobei bei der Bundeswehr war ich immer 1,99, interessanterweise.
Echt?
Ja, also sonst in allen Untersuchungen, oder wenn man irgendwie Vorsorgeuntersuchungen, so immer 1,98 im Ausweis, überall 1,98, Bundeswehr immer 1,99.
Die Geschichte hast du mir nicht erzählt.
Und ich durfte auch nicht diskutieren. Ich sagte, nein, das geht nicht, das ist ein Zentimeter zu viel. Diskutieren Sie nicht. Okay, gut.
Für dich als Zuhörer ist es jetzt vielleicht spannend, warum sitzt mein bester Freund hier im Podcast? Es hat viele Gründe. Also zum einen, wir sind ja beide im Vorstand der Valonic. Vieles, was vielleicht heute die Branche als normal definiert, erlaube ich mir jetzt einfach mal so zu sagen, ist schon irgendwie aus unserem Kopf entstanden. Assistenzsysteme zum Beispiel, ne? Mhm. Das erlaube ich mir jetzt einfach mal so reinzuwerfen, in der Hoffnung, dass mich keiner verklagt, weil der Meinung ist, nee, das Patent liegt bei ihm. Da haben wir so einen gemeinsamen BISOP-Thema, genau. Das haben wir sogar patentiert lassen.
Ja,
ne?
Genau. Ja.
Und es ist vielleicht auch mal interessant für dich, was so Perspektiven in dieser Branche machbar sind, weil Thomas und ich kommen ja nicht aus der Branche. Ich habe Schuhe verkauft und Thomas, möchtest du selber sagen, was du früher gemacht hast?
Ja, man sagt, man hat 2,5 Berufe im Leben, hat man mir mal so gesagt. Und ich habe tatsächlich 3, also ursprünglich ja gelernter Kfz-Mechaniker, genau aus der Familie heraus. Und das hat mir auch wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dann aber habe ich ja mit Computer auch viel am Hut gehabt, gell? Und dann bin ich halt irgendwann dann entschieden, ganz spontan, ich war jetzt Informatiker, dann habe ich Software entwickelt. Mhm. Genau, bis wir uns dann begegnet sind, aber dazu bestimmt später mehr.
Ich habe gerade eine Story aufgenommen und gesagt, ich glaube, wir erzählen einfach mal, wie ich dich rekrutiert habe. Da gibt es auch eine Lügengeschichte meinerseits zu dem Thema. Ich glaube, ich habe im Kopf gehabt, dass du mir, als ich in die Branche bin, stapelweise Papier hingelegt hast, warum ich nicht in diese Branche soll. Und du hast mir immer erklärt, Jörg, das habe ich nicht gemacht. Ich weiß nicht, warum ich das so für dich definiert habe, aber irgendwie hatte ich im Kopf, dass ich in die Branche bin. erzählt habe, ich gehe zum AWD und du sagst, das ist was für eine Scheiße. Ich weiß nicht, woher das kommt.
Keine Ahnung.
Das ist bei mir so abgelegt. Ich
weiß nicht.
Aber hast du echt nicht gemacht?
Nein. Wir haben ja, ich meine, das können wir jetzt ja sagen, oder? Wir kennen uns ja schon sehr, sehr lange, haben uns dann aber tatsächlich über 15 Jahre ja nicht mehr gesehen, obwohl jetzt Kulmach ja nicht gerade so groß ist. Aber ich bin dann nach Bamberg gegangen irgendwann und du wohl auch.
Ja,
genau, das haben wir aber beide nicht gewusst. Und dann haben wir uns ja beim Friseur wieder getroffen.
Haare sind heute wichtig, waren damals wichtig und
genau.
Werden immer wichtig sein.
Absolut, ja? Absolut.
Auch wenn wir beide fast keine mehr haben.
Hauptsache die Haare
noch wichtig, Hauptsache
genau, passen, es ist extrem wichtig.
Ja.
Und wenn die Haare nicht gemacht sind, dann gibt es bei mir ein Cabbie. Ja, ich weiß nicht, ob es für dich auch so ist, aber dann gibt es ein Cabbie.
Wegrasiert.
Ja. Und genau, dann haben wir uns wieder getroffen und es war ja 2004 und da warst du schon beim AWD.
Da war ich
also da. Wir haben uns 2004 dann beim Friseur wieder getroffen. Und dann sind wir erst mal Kunden geworden bei dir. Also von daher, da war die Entscheidung schon lange durch. Ich hätte das auch nie gesagt.
Also ja, ganz ich weiß nicht, warum ich dir das immer auferlege.
Ganz
ich habe das mal eine ganze Zeit bei uns in der Firma auch, wir haben immer so, wenn wir in der Firma neue Kollegen haben, dann nennt sie das Startup Fit aktuell bei uns. Und früher hieß es, beim AWD hieß es Grundlagen der Kommunikation und Finanzberatung, ganz was Tolles, ja. GKFB.
Genau.
Und ich habe das in der Startup Fit bei der damals noch IFB GmbH, wir haben ja zwischendrin mal kurz umfirmiert, in dieser ganzen Historie, habe ich das immer erzählt. Und du hast dann eine Session später immer gesagt, das stimmt.
Und jetzt erinnere ich mich auch. Genau, weil als ich dann den Part hatte, dann hieß es, ja, Greta, Sie waren ja der.
Und ich, ohne Witz, ich habe das wirklich aus tiefstem Herzen, glaube ich, dass du mir diese Zettel eingelegt hast. Ich weiß nicht, warum.
Ist wurscht, aber vielleicht macht das Hirn manchmal so komische Streiche, keine Ahnung.
Die Friseurdame, wo wir uns damals wieder getroffen haben, die eine Mitarbeiterin, schneidet heute noch die Haare.
Ja, genau.
Das ist echt krass, echt. Genau. Aber ihr habt euch auch wieder irgendwie getroffen zwischendrin, da war auch mal.
Ja, über die Tanja damals, genau.
Bekannte
ja.
von dir.
Also Andrea, Grüße gehen raus.
Mhm. Andrea,
genau.
Long time no see. Hier sieht man sich wieder.
Ja.
Ja, krass. Nee, aber es war wirklich so. Also ich bin damals in diesen Laden rein und wir haben uns, wie lange haben wir uns nicht gesehen? 15 Jahre?
Das müsste 15 Jahre. Also ja. Ich sage immer 15 Jahre, das müsste irgendwann nochmal so entschieden sein, dass 15 Jahre waren.
Und dann bin ich da rein, da saß da so lange Lulatsch. Dann guckt er da so in seinen Spiegel und dreht er sich rum und dann Thomas, Jörg, also, was ist denn jetzt los? Wir wussten beide, dass wir in Bamberg leben.
Ja.
Also für dich als Hörer ist das jetzt vielleicht so, ja und, was soll das jetzt? Aber für uns war das schon, wir waren ja als Kinder wirklich verdammt eng. Also wir haben in so einem, im Grundhüttenweg in Kulmbach, das darf man schon sagen, oder?
Da wohnt keiner,
den man irgendwie umbringen kann,
ja,
da oben.
Nee, das ist ja.
Grundhüttenweg in Kulmbach und das war wie so eine, wie eine Siedlung, würde ich jetzt mal sagen. Es waren so 10 Häuser oder so, ha?
Ja, das war die Kulmbacher Siedlung. Mhm. Also das heißt, ja, das war quasi in Kulmbach die offizielle Bezeichnung, oder? Kulmbacher Siedlung, wenn man gesagt hat, haben wir genau gewusst, das ist so oben Grenwege, Kronhüttenweg. Und es waren alles so Zapfhäuser, gell? Das waren alles.
Ein Zapf ist ein Bauträger,
ja, genau.
Ein ziemlich großer.
Das waren alles Zapfhäuser aus Bayreuth.
Oder Bayreuth.
Ist das Kulmbach, irgend sowas. Egal, wurscht, genau. Ja,
genau. Und dann, also auch die Geschichte ist, ich hoffe, dass ich das noch selber so zusammenbringe, weil ich bin jetzt 45 Jahre werde ich, Thomas wird 46, ihr merkt schon, also er ist witzigerweise, ich habe am 24.07., er hat am 25.07., also wir sind einen Tag auseinander und ein Jahr. Genau, und dann, wir haben beim Skifahren haben wir uns kennengelernt, also ihr müsst euch das vorstellen, wir waren 4 oder 5, schätze ich mal, oder? Wir waren kurz vor dem Kindergarten, irgendwie war das eine Schule.
Ja, im Großeltern.
Nee, das war bei uns. Thomas, wir sind, also pass auf, die Siedlung, in der wir da gelebt haben, das waren, wie gesagt, so 10 Häuser, wenn das gewesen sein. Da konntest du, ich zeige das gerade in der Kamera, wie so eine Runde laufen. Also du hast vorne angefangen, das war so ein riesengroßer
Garagenhof.
Dann bist du oben rechts rein, bist die Straße lang gelaufen und bist dann wieder so einen kleinen Weg runtergelaufen, wieder zurück. So, war so eine Runde, ne? Und ich werde es nie vergessen, wir hatten einen gemeinsamen, sehr guten Freund, den Bernd, und der ist leider schon verstorben, der ist an Herzfehler verstorben. Mit dem war ich im Kindergarten und dann sind wir Skifahren gegangen, also wir hatten Skier, ich hatte so Pumuckl-Ski, ja. Und dann sind wir, war massig Schnee und dann sind wir diese runde Strecke gefahren, irgendwie der Band und ich, und dann kam von unten auf einmal so ein 2-Meter-Hühne, also in meiner Welt damals war der Typ schon 2 Meter groß, weil, nochmal, ich war 1,02 Meter oder so, also sehr klein, und dann kam der da und dann hat er uns irgendwie erzählt, weißt du, wo wir dann gefahren sind? Da war doch dieses Hochhaus daneben, da war doch so ein großer Garten.
Ach, da wurde Dennis früher gewohnt.
Genau, hat. Dennis Hofmann, liebe Grüße geht raus,
ja, Dennis,
unsere ganze Kindheitsfreunde.
Genau,
Dennis. Der lebt inzwischen in den USA. Und dann sind wir da diesen kleinen Hügel runtergerutscht, diese 3,50 Meter.
Jetzt erinnere
ich mich. Ja, genau. Und da haben wir uns kennengelernt. Siehst du mal. Und ich noch weiß, so leck mich am Arsch. Ich merke mal einfach, dass ich hier bin. Das gehört noch ein bisschen noch funktionaler. Genau, und dann... Und für dich als Hörer, okay, warum erzählen wir das? Weil wir uns gerade selber abfeiern, merke ich.
Genau, es kommt gerade alles wieder hoch.
Großer Gott. Ja, und dann haben wir uns echt, gut, und haben Schule dazwischen irgendwie und uns, wir sind dann umgezogen, meine Eltern haben gebaut, sind dann in Kulmbach woanders hin und da war es eigentlich erstmal so Schicht im Schacht.
Genau,
ne?
Genau. Stimmt, du bist auf eine andere Schule dann.
Genau. Mhm.
Ich wollte ja damals schon in jungen Jahren schon zum Arbeiten anfangen, durfte aber nicht. Genau, deswegen bin ich auch nicht auf die weiterführende Schule gegangen. Mhm. Du bist dann auf die weiterführende Schule, soweit ich weiß. Und dann, genau aus dem, wobei in Kulmbach sich aus den Augen verliert, das ist schon auch krass.
Aber wir hatten halt andere Freundeskreise. Ja. Das hat sich einfach so komplett irgendwie auseinander. Ich glaube, du warst eher in der Sohle. Es gibt in Kulmbach, warst du eher in der Sohle? Es gibt in Kulmbach, also ihr müsst euch das so vorstellen, Kulmbach ist wirklich, also an alle Kulmbacher, die zuhören, seid mir nicht böse, aber das ist so ein bisschen lustig ist es ja schon. Du gehst in die obere Stadt, also Freunde, das sind ungefähr 80 Häuser wahrscheinlich. Das ist die Altstadt von Kulmbach, die liegt unter der Plassenburg. Also. Und dann gehst du einen Berg hoch, der eigentlich zur Plassenburg führt. Und das ist die obere Stadt, so heißt es in Kulmbach. Da gibt es die Stadtmauer da und so. Und dann gibt es zu unserer Zeit gab es zwei
Lokale,
Bars.
Ja,
genau. Das Kassa, ja, das war so der Snob-Bereich, da war so eher ich. Und die Sohle, das waren so die Geisteskranken, das war der Thomas. Irgendwie hat sie das so aufgeteilt. Da gab es auch wenig Überschneidungen. Das gab es dann erst
das
später.
Das ist wirklich so, genau. Ja, das ist wirklich so. Ja. Ich erinnere mich gerade.
Das waren unterschiedlichste Freundeskreise und unterschiedlich. Ja. Die zwei Lokale liegen. Also wenn das 20 Meter Luftlinie sind, ist das viel, aber das waren zwei Welten. Mhm. Das war wie so Mordor und Königreich der Elben so ungefähr. Also wirklich total bekloppt. Und so war das dann. In Bamberg dann wieder getroffen. Und dann habe ich dich ja in meiner unendlichen Dynamik zum AWD geholt, ne?
Ja, du hast sehr viel Energie reingesetzt, sagen wir es mal so. Genau, ich war tatsächlich damals schon Kunde. Mhm. Das ging, finde ich, auch ganz schnell, oder? Du hast einmal den Vorteil erklärt. Mhm. Was sagt Thomas, ich kümmere mich um alles und nicht wie um alles. Um alles und ich wirklich um alles? Um alles, also im Thema Finanzen. Sag ich, ja, okay, gut.
Habe ich es gemacht?
Einwandfrei?
Natürlich. Jetzt sagst du ja, weil das stimmt wahrscheinlich nicht.
Okay, zack, bumm. Und ich war so froh, dass ich da endlich jemanden habe, der sich um alles kümmert.
Ja, also ja,
das
heute
war wirklich so, na klar. Mhm. Das, und dann hast du das immer wieder gesagt, komm doch zu mir. Mhm. Genau. Und ich habe da immer wieder gesagt, nein, nein, nein. Ja. Aber das sieht man wieder, da steht der Tropfen über den Stein.
Ist nicht so. Also die ersten beiden Menschen, die ich für die Finanzdienstleistung bei mir im Team akquiriert habe, war mein Bruder und Thomas, mein bester Freund und mein Bruder. Markus war damals 18. Also gerade geschlüpft. Mhm. Gott hat's der hart gehabt, Markus, wenn du das jetzt hörst, es tut mir wirklich leid, ich habe dich wirklich da durchgeschleift. Aber er ist heute als Geschäftsführer von zwei unserer Firmen. Also das ist ja jetzt nicht so, dass da nichts draus gewonnen hat. Ja. Aber mit 18 war das schon knackig.
Absolut.
Und es war für dich auch nicht so leicht, Automobil und dann IT und dann auf einmal fängst du mit Finanzdienstleistungen an.
Ja, es ist natürlich dann auch das Umfeld, oder? Das Umfeld ist dann auch irgendwo mal irritiert und sagt, Herr vom Kfz-Mechaniker, wie du gerade sagst, zum Informatiker. Aber also da, ich will noch da ganz kurz was da dazu sagen. Im Prinzip, man hat an dir da gesehen, ich habe dir so viel Neins gegeben. Mhm. Ja, und du hättest da auch sagen können, ach Mensch, da sagt er immer Nein, dann soll er halt bleiben, wo er ist und so. Das hast du nie gemacht. Du hast es immer wieder gesagt, hast doch gesagt, Mensch, die Tür ist offen. Wenn sich irgendwas ändern sollte, also da auch wirklich so nach draußen, Nein ist kein Nein für die Ewigkeit. Ja, sondern
Siebte, nein ist
und dann irgendwann war die Situation da und dann habe ich gesagt, Jörg, Mensch, okay, dann probieren wir es.
Ich meine, wenn man sich das so anhört, das ist so dieses typische Finanzdienstleistung, gräbt das Umfeld ab und so. Da können wir auch mal drüber sprechen. Ich meine, wir suchen ja auch gerade wieder sehr massiv nach neuen Kollegen. Also wir haben jetzt hier Ende Januar ein Assessment Center, wo auch wirklich, ich schätze mal, 20 Mann mindestens da sind, die sich dann auch beruflich orientieren wollen. Das Thema ist schon, also ich habe das damals für mich, und deswegen konnte ich auch mit so einer großen Überzeugung immer wieder ein Nein, auch von meinem besten Freund, weil wir damals zu dem Zeitpunkt waren wir wieder auf dem Weg, beste Freunde zu werden. Also es war wirklich, mein Freundeskreis ist ja eh nicht so groß und das hat irgendwie so wieder sofort gematcht von einem Schlag auf anderen, dass wir dann uns da entwickelt haben. Und jetzt für dich als Hörer, das Thema ist halt, schaut, ich habe verstanden, dass die Menschen sich mit Finanzen beschäftigen. Das habe ich verstanden. Und habe verstanden, dass Finanzen jetzt ja nichts Böses sind, sondern jeder Mensch möchte mehr Geld. Er will Steuern sparen, er will mehr Geld, er will sein Geld sicher angelegt haben. Die Produkte sind total kompliziert, es versteht eigentlich keiner. Und wenn du es rhetorisch hinkriegst, einem Menschen dieses komplexe Thema gut darzustellen, dann ist der sehr glücklich. Bei Thomas war es halt als Kunde das Thema, dass ich gleich übernehme alles, weil es hat ja eigentlich keinen Bock auf das Thema Finanzen. Und was ich dann verstanden habe, war, wenn du das spielst, dieses Thema, dann hast du ein unfassbar großes, also wirklich Planschbecken, in dem du schwimmen kannst und deine Fische rausholen kannst. Weil es ist wirklich nur, und wenn du Mandant bist, hörst du dich jetzt an, bist der Fisch. Naja Gott, also de facto ist so, wir suchen neue Mandate und das ist ganz normaler Vertrieb und das gehört auch dazu. Und das war für mich einfach so ein Wahnsinn, weil ich habe ja nur gekannt, Schuhe zu verkaufen und ich musste warten, bis Menschen in diesen Laden reinkommen. Mhm. Also die einzige Möglichkeit war, ich konnte Werbung schalten, ja, mhm. und habe dann die Hoffnung gehabt, dass dann irgendwelche Leute halt auf den Parkplatz rollen. Mhm. Und denen dann, wenn sie da sind, habe ich versucht, so viele Schuhe zu verkaufen wie irgendwie möglich. Und mich hat das so genervt, weil ich da auch ganz unter uns, da hatten wir schon auch Aufgabe, wenn einer einen Schuh mitnimmt, ist das schlecht. Der soll schon 4, 5 Schuhe mitnehmen. Mhm. Ja. Mhm. Und bei der Finanzdienstleistung konnte ich halt anrufen. Also ich konnte Menschen kontaktieren, die noch überhaupt nichts mit mir zu tun hatten. Das war für mich ja wie, das war wie Schlaraffenland. Ich habe im ersten Moment gedacht, was ist denn hier los? Ich darf wirklich jeden kontaktieren, ja. Und so kommt aber schon ein bisschen auch in der Branche dieses Thema, dass die Leute sagen, hey, ich muss mein Umfeld abgrasen. Ich sag dir ganz ehrlich, wenn du in die Branche gehst, wenn du einen Friseursalon aufmachst und dein bester Freund oder deine Mama geht zu einem anderen Friseursalon, da würdest du auch sagen, sag mal, geht's dir noch gut? Mhm. Aber bei uns in der Branche heißt es dann, ja, man grast das Umfeld ab. Ich habe damals verstanden, wenn ich das nicht mache, die Branche war eh schon, zu meinem damaligen Zeitpunkt war die Branche, also ich weiß nicht, was hast du für ein Gefühl bei der Branche damals, Thomas, als wir angefangen haben?
Das Gefühl?
Ich fand die scheiße.
War so, dass es noch andere gab, die auch in der Finanzbranche waren, mhm. und es waren immer so gesagt, die Götter in Weiß.
Ja, aber Thomas, ganz ehrlich, wenn wir gesagt haben, wir machen Finanzdienstleistungen, haben die Leute uns erklärt, Genussversicherungen. Genau. Das war damals das Bild.
Genau. Absolut. Einen der schlechtesten Rufs überhaupt.
Ja. Sondern da war mir klar, wenn ich jetzt meine Eltern nicht gescheite Finanzdienstleistungen, ich hab für mich entschieden, ich werde nie einen Kunden bescheißen, nie. Das wird mein ganzes Leben so bleiben. Aber ob das andere so sehen, das habe ich halt nicht gewusst. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, dann frage ich halt einen Tanten, Onkel, einen Nachbarn. Ich fand da nichts Schlimmes dabei. Und wenn da jetzt jemand zuhört und sagt, ja, hast du Umfeld abgegrast? Sag ich, ja, ich habe auf der Weide habe ich gegrast, das ist richtig, aber zu Recht, weil die Weide was davon hatte, ich habe die gut gedüngt.
Also jetzt das ist aber in anderen Branchen auch so, oder? Wenn ich jetzt an unsere Autohauszeit oder so denke, oder jetzt auch an die, also ursprünglich komme ich ja aus einer Metzgereifamilie. Mhm. Ja, also wir hatten eigene Metzgereien. Mein Papa hat ein eigenes Verkaufsauto auch gehabt, so, und dann hat er auch das Umfeld eingekauft. Das ist ja ganz normal, dass unser Umfeld auch in der Metzgerei eingekauft hat oder mit dem Verkaufsauto, das dort auch eingekauft wurde. Dann später im Autohaus, mein Onkel hat dann ja ein Autohaus aufgemacht, mein Papa hat ein Autohaus aufgemacht. Das war ganz normal, dass unser Umfeld da ja auch Auto gekauft hat. Und wenn sie vielleicht keins gerade kaufen konnten oder wollten, dann sind sie zumindest in die Werkstatt gekommen. Das ist so ganz normal.
Mhm. Ja. Weißt du, was das Schlimme ist, merke ich gerade? Wenn wir es so erzählen und du was erzählst, ne, mir fallen 1000 Geschichten ein. Also ich bin mal gespannt, wie lange dieser Podcast geht. Darf ich das erzählen mit unserem Videoabend, den wir mal gemacht haben? Kannst du dich daran erinnern?
Ich kann mich gerade daran erinnern.
Das kommt gerade. Pass auf, der Thomas kommt aus der Metzgereifamilie. Das heißt, seine Schmerzempfinden ist echt gering. Also der kann, also wenn keine Ahnung, wenn wo andere weggucken, weil der Hirn auf dem Boden liegt, fängt der Thomas das Lachen an. Also es ist wirklich ambitioniert. Und wir haben so wahnsinnig viel privat, nachdem wir ja so viel geschäftlich miteinander gemacht haben, eigentlich nie gemacht.
Wir waren die ganze Zeit zusammen, das war dann eben.
Also nur da, kurze Seite, wir sind echt nachts um 3 aus der Firma raus und sind um 6 wieder rein. Also es ist kein Scheiß, also die erste Zeit war schon hart, da kommen wir aber später dazu. Aber was ich euch erzählen wollte, war Folgendes. Wir haben dann irgendwie haben wir gedacht, wir machen mal einen Videoabend. Unsere Frauen waren irgendwie nicht da, ne? Irgendwie, dann machen wir ein Videoabend. Die Wohnung werde ich auch nicht vergessen, Bamberg. Das war die erste Wohnung, die du mit Elena zusammen hattest,
mit deiner Frau. Genau.
Und dann Thomas, wer holt das Video? Sag ich, du Thomas, mir scheißegal, hol das Video. Das ist ja alles klar. Und dann hat er das Video eingelegt. Und ich habe ohne Witz, ich habe die ersten 15 Minuten gedacht, der hat einen Porno-Kult. Und dann habe ich gesagt, Thomas, wie heißt denn dieses? Ja, Hostel. Und ich sage, was ist denn das? Nö, das ist halt ein Film. Kennt ihr Hostel? Also die ersten 15 Minuten dachte ich, das ist ein Porno. Irgend so ein Soft-Porno. Ich sag, was geht denn mit dir ab? Und danach ging es los, dann haben die sich irgendwie Körperteile abgeschnitten, Augen rausgetrennt. Irgendwelche Leute sind vor irgendwelche Züge gefahren. Ich weiß, da hat einer den einen von Zug und es hat irgendwie alles komplett zerspreddert. Ich saß wirklich, also für mich ist das ja überhaupt nichts. Ich saß paralysiert wirklich auf diesem, heißt das so paralysiert, ist ja wurscht, auf diesem Sofa und habe mir nur gedacht, ey, das war mein letzter Videoabend mit dir, den ich mein ganzes Leben gemacht habe. Und dann gab es noch einen in der Runde, den Bernd Tannreuth, der übrigens jetzt auch in der Firma ist. Bernd, liebe Grüße.
Grüße, ja.
Und das habe ich ihm irgendwann mal erzählt. Und dass ihr zwei zampasst, ne, das war so klar in dem Moment, weil der sagt so, ja, schön, Hostel, geiler Film. Und ich sage, was, ihr habt doch völlig einen Dachschaden, ohne Witz. Also ihr merkt, es wird lustig, weil wir haben zwischendrin so viele Geschichten zu erzählen. Aber das ist Thomas. Thomas hat da ein anderes Schmerzempfinden, weil er aus einer Metzgereifamilie kommt. Das ist unsere Theorie dahinter. Ich kann es gar nicht anders erzählen. Aber wie hast du es damals so empfunden, dass so die ersten Schritte in der Branche?
Das war sehr, sehr, sehr speziell für mich, muss ich ehrlich sagen. Also erst einmal habe ich ja ziemlich lange drüber nachgedacht. Natürlich klar, weil ich ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, als Informatiker gearbeitet habe und der Job ja mir an sich Spaß gemacht hat. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass ich mich als Angestellter nie wohl gefühlt habe. Mhm. Ja, also ich bin wahrscheinlich auch von der Mentalität her eher ein Mensch, der sich ungern was sagen lässt. Ich meine, die Erfahrung hast du dann auch gemacht mit mir. Ja, aber ich glaube, ich unterscheide schon. Also wenn ich einfach merke, dass mir jemand wirklich dann auch was beibringen kann, dann höre ich natürlich zu. Und wenn jemand das vormacht, was er von mir verlangt, dann folge ich auch. Ich denke, das kannst du auch so bestätigen.
Ja, weil also ich dir das vorgemacht habe und du gefolgt bist.
Dann ja klar, weil du halt dann mir da gezeigt hast, okay, du musst nur das und das tun und dann funktioniert es. Mhm.
Genau. Da können wir später auch nochmal drüber reden. Ja.
Aber das war natürlich schon Anfang, es war wirklich speziell, weil ich einfach dieses Standing hatte, Autohaus, Informatiker und dann die ersten Telefonate, hey, ich bin jetzt Finanzberater. Ja. Allein mit dem Wort, das hat natürlich ziemlich lange gedauert, bis das verinnerlicht war. Aber ich glaube zumindest, wenn wir damals nicht beim ABD gewesen wären, dann würden, also ich zumindest nicht heute dastehen,
glaube
wo wir sind. Mhm. Ja, und du warst damals auch beim ABD, von daher glaube ich, das ist bei uns beiden so. Und dann kriegst du einfach gewisse Werkzeuge an die Hand. Und da könnt jetzt wirklich mich für total bescheuert halten oder sonst was, aber allein von Spiegelstellen und dann einfach zu sagen, hey, ich bin ein Finanzberater, ich bin ein Finanzberater, das ändert sich das Selbstbild. Ja. Und dann geht man auch anders raus und spricht anders, geht auf die Menschen anders zu.
Ich muss kurz den Thomas korrigieren bezüglich seiner Haltung gegenüber des Mikrofons. Also für den Fall, dass er nicht so gut gehört hat, ist sein erster Podcast. Du musst ein bisschen näher ran, Kollege.
Echt?
Okay, ja, viel näher. Also schon mal so eine Faust vielleicht. Okay. Okay, ich habe die Ausschläge hier. Jetzt
sieht man was. Jetzt
ist es okay. Also Hanna versucht das mal irgendwie rauszukriegen, dass es funktioniert. Ja, das ist auch die größte Pain, wenn wir neue Kollegen hier haben. Also die Leute glauben immer, dass Vertrieb von alleine funktioniert. Aber da gehört halt so viel dazu. Also zum einen natürlich das Durchhalten, weil du wirst selbstständig. Das heißt selbst und ständig, ein beschissener Spruch. Aber wenn du halt, ich habe zum Thomas, ich glaube, der größte Nerv, den du hattest, war, wenn du ins Büro gekommen bist und ich sage, wo warst du gestern? Und du gesagt hast, ich war da und da. Und meine erste Frage war ja, hast du zum Kunden gemacht? Das hat dich genervt, glaube ich. Er sagt jetzt mal, ja, das hat ihn richtig genervt, glaubt's mir. Aber ich habe das wirklich, es war nicht böse, ich habe das, ist ja heute noch so. Ich meine, wenn du Finanzdienstleistung machst, dann ist es wichtig, dass du Möglichkeiten bekommst, dein Geschäft zu platzieren. Und unter uns, das ist übrigens bei jedem Selbstständigen so. Ein Selbstständiger, der keinen Vertrieb macht, ist ein schlechter Selbstständiger. Wenn du es nicht hinbekommst, deine Firma unabhängig von deinem Vertriebsteam nach vorne zu bringen, dann bist du kein herausragender Unternehmer. Ein Unternehmer sorgt dafür, dass Geschäft reinkommt. Mhm. Und im schlimmsten Fall hält er auch den Kopf hin, wenn irgendwelche anderen Scheiße bauen. Das ist halt so.
Im Prinzip ist es ja so, dass ich das damals nicht verstanden oder ich wollte es nicht verstehen oder wieso mir im Prinzip ja, wieso du mir diese Frage stellst. Ja. Oder es ist ja ganz normal, schau mal, in der Metzgerei, wenn es kommt da ja auch keiner rein oder in den seltensten Fällen und geht dann einfach wieder raus, ohne irgendwas zu kaufen. Genau. Im Autohaus ja genauso. Da kommen Leute rein, die interessieren sich dafür, dann gibt man ihnen Prospekte, zumindest zu der damaligen Zeit. Ja, also es geht ja heutzutage alles anders, aber gibt man einen Prospekt und dann schaut man einfach, okay, wie oder was kann ich dem Kunden jetzt geben? Dass sie kaufen. Das ist ganz normal. Ja. Und wenn wir da einen Verkäufer hatten und der hat einen Kunden einfach wieder so gehen lassen, dann hat man das auch hinterfragt. Ja. Das ist ganz normal. Ja. Nur halt in dem Thema Finanzen war es für mich erst einmal nicht normal.
Ja, ja.
Ja, ich muss mich da erst.
Hast du aber relativ zügig dann auch die Kurve. Und das werde ich dir nie vergessen, dass du halt auch dann diesen Durchhaltewillen noch hattest, weil wir waren dann wirklich auch zu dritt und dann zu viert und zu fünft und dann wirklich sehr erfolgreich auch in dem, was wir gemacht haben. Irgendwie alle sämtliche Preise dann gewonnen, die da rumkupft sind.
Ja.
Und heute sind auch, also ein Harald Meyer, der ja unsere Akademie auch aufgebaut hat und heute im Beirat der Akademie ist, der war damals ja auch bei uns da in diesem ganzen Wahnsinn. Und es ist ja immer noch auch Tino Reichert zum Beispiel ein Partner von uns, der war auch in diesem ganzen Wahnsinn mit inkludiert. Und das sind ja viele Leute auch, dadurch, dass wir halt das so vorgelebt haben, auch dann noch heute da und heute noch glücklich über die Konstellation. Ja. Warum ich dir jetzt erzähle als Hörer, ist einfach der Punkt, wenn du dir halt Gedanken machst, dich neu zu orientieren. Ich glaube schon, dass die Finanzdienstleistung, und ich muss das als Vorstand der Wallonic, oder wir beide als Vorstand der Wallonic einfach mal raushauen. Das ist schon eine geile Branche. Also du hast schon extreme Perspektiven. Du hast einen harten Pain, weil du dich, 90% der Fälle bist du selbstständig. Das ist aber halt das Geile dran, weil du auch unmaximiert Kapital verdienen kannst. Das ist so, das gibt da wenig Grenzen. Du kannst, hast eine Dienstleistung, die Menschen was gibt. Also ich würde mal sagen, mit 98% der Mandate, die wir betreuen, haben wir mehr als innige Verhältnisse. Also das hört sich jetzt, oh Gott, scheiße.
Ja, das sind ja Freundschaften.
Freundschaften, ja, genau. Nennen wir es Freundschaften. Also
ich betreue nach wie vor Kunden wirklich aus der ersten Stunde. Das sind jetzt 20 Jahre.
Ja.
Und das sind Freundschaften entstanden. Und das ist schön.
Das ist schön. Ja,
das ist echt schön.
Ich glaube, das kriegt keine andere Branche so hin. Also und du hast da, du wirst permanent auch entlohnt für die Arbeit, die du machst, weil halt, klar, wenn das Mandat glücklich ist, dann wird es auch entsprechend mehr zur Seite legen. Und das ist auch wirklich der Punkt. Du bist schon Problemlöser für alles. Also, die Kunden rufen bei dir an, weil sie ein Auto brauchen, bis hin zu, sie gründen eine neue Firma. Ja, das ist ja alles irgendwie da inkludiert. In dieser Zeit beim AWD haben wir dann ja eine Entscheidung getroffen, die heute noch relevant ist. Ne? Wir haben damals gesagt, wir teilen uns den Wahnsinn so ein bisschen auf.
Genau.
Also man muss dazu sagen, Thomas hat ein sehr praktisches Denken. Ich erzähle jetzt einfach mal über dich. Wir haben gesagt, okay, auf der einen Seite, wenn mir jemand was abnimmt, dann bin ich sehr dankbar dafür und lasse ihn machen. Ne? Das ist das erste praktische Denken. Und das zweite praktische Denken ist, er ist unendlich problemlösend. Nicht orientiert, sondern problemlösend. So. Und mein Problem damals war, ich bin ein fantastischer Vertriebler, ne? Aber war noch nicht so gut gesettelt, dass ich das, was ich da aufgerissen habe, ich nenne das jetzt einfach mal so, als Vertriebler auch hinten zusammengehalten habe, weil ich war ja die ganze Zeit unterwegs, ich habe nur Vertrieb gemacht, ja, und dann ist halt hinten der ein oder andere vielleicht dann doch mal unzufrieden geworden, weil halt, wenn er halt ein Dreivierteljahr nichts von Kinzel hört, dann sagt man halt immer, so, was ist los mit dir? Und dann hat Thomas dann zu mir gesagt, pass auf, Jörg, bevor wir da jetzt einen Wahnsinn veranstalten, lass uns doch unsere Kompetenzen mal zusammenlegen und einfach schauen, wie wir das Ganze miteinander aufbauen. Und Thomas hat dann das Thema Assistenten erfunden. Also er hat Leute dann geholt, die hinter uns im Endeffekt die Arbeit dann machen und hat diese Leute dann eingearbeitet und hat die dann geführt, hat die an die Finanzdienstleistung angebracht und hat gesagt, pass auf, du bist jetzt nicht wirklich ein Vertriebler, aber du kannst gut mit Menschen und du kannst gute Vertriebler extrem gut unterstützen.
Genau.
Und beim Swiss Life gibt es das heute noch, wenn mich nicht alles täuscht, wenn ihr von der Swiss Life seid, habt ihr eine Assistenz, ich weiß gar nicht. Das war gar nicht so en vogue. Wir waren, also ich würde fast behaupten, die Ersten, die das gemacht haben. Es war auch nicht irgendwie, es hat auch nicht in unseren Karriereplan gepasst. Bei dem Karriereplan AWD war damals viele Mitarbeiter anbauen und am besten viel Umsatz durch viele Leute. Ich habe immer gesagt, was will ich mit vielen Leuten und vielen Umsatz, weil wenn viele Leute viel Umsatz schreiben, verdienen die alle kein Geld. Ja. Also habe ich gesagt, also wenig Leute und verdammt viel Umsatz, da verdienen alle Geld. Ja.
Ich glaube, dass wirklich jeder seine Stärken hat, oder? Und ich denke, dass man ja bei mir auch gesehen hat, dass ich ja Vertrieb kann und Vertrieb auch mag, egal jetzt in welcher Hinsicht. Ja, ob jetzt halt, im Autogeschäft mich damals Autos verkauft habe oder in anderen Branchen auch mal oder eben dann auch das Thema Finanzen. Das Thema ist aber immer, wenn man sich um alles kümmern muss, oder? Und die ganzen Bewerbergespräche, die wir geführt haben, die hatten alle unfassbar. Dasselbe Problem. Ja. Sie müssen Vertrieb machen, sie müssen sich um den ganzen Papierkram, damals haben wir ja noch wirklich viel Papier gehabt, alles kümmern.
Wahnsinn.
Ja. Und ich hatte damals wirklich mit Abstand die meisten Nachbearbeitungen gehabt im Bamberger Büro. Ja. Ich hatte wirklich irgendwann schon das Thema, dass ich früh an meinem PC bin, da musste man sich mit seinem Token anmelden im AWD-System. Und ich gedacht habe, oh Gott, was kommen jetzt wieder für Nachbearbeitungen rein? Und dann ging es wieder flop und wieder Nachbearbeitung. Ich weiß nicht, immer irgendwelche Kreuze irgendwo vergessen oder da die und da das. Ja, genau.
Das hatte ich zum Beispiel nie. Also ich hatte auch viel Nachbearbeitungen, aber bei mir war es dann immer eher das Thema, dass ich habe dann gewusst, umso weniger Nachbearbeitung ich habe, umso schneller geht es dann auch, dass es das Geld verdient ist auf gut Deutsch. Ne? Der Kunde kriegt seine Police und dann zahlt den ersten Beitrag. Und das ist in der Branche so, da rede ich ganz offen drüber. Gibt es Provision? Ne? Und sagst, okay Mensch, dann wird dann auch die Arbeit entlohnt und so. Und beim Thomas war das immer, ich habe mir gedacht, okay, guck, was macht der Typ? Aber was ich halt nicht konnte, war, also ich kann Leute extrem begeistern, ich kann extrem motivieren. Ich sehe bestimmt auch Themen in ihrem Kopf, die sie selber noch gar nicht sehen. Ich kann ihnen Perspektiven aufzeigen, auf die wären die nie gekommen, das kann ich sehr gut. Dieses Zwischenmenschliche und das Einsteuern und auch mal die Geduld zu haben, dass Menschen halt sich entwickeln müssen, da bin ich ja völlig der Falsche. Ne? Und da hat Thomas einfach ein anderes Gespür dafür und das hat halt dann, haben wir dann gemeinsam einfach so eingetüdelt und dann ging es weiter. Wenn du meinen Podcast jetzt schon ein bisschen länger hörst, dann hast du irgendwann vielleicht mal Mein Leben angehört. Ich habe so eine Folge Mein Leben 1-3, glaube ich, oder so. 4 wird kommen irgendwann mal. Aber Thomas ist ja in diesen Folgen auch sehr viel dabei, weil er war einer der Parts, die mich zu einer Entscheidung fast gezwungen haben, nämlich den AWD zu verlassen. Willst du mal aus deiner Geschichte erzählen? Weil ich habe aus meiner Sicht raus, habe ich schon 100 Mal erzählt gefühlt.
Ja, kann ich auf jeden Fall sehr, sehr gern machen. Ich glaube, dass ich auch damals der war, der in dir mehr gesehen hat, wenn ich das mal so sagen kann, wie du vielleicht selber in dem Moment gedacht hast. Du hast auch immer das große Ganze gesehen, aber ich glaube, dass man einfach, wenn der Karriereplan einfach zu groß ist, dass man sich irgendwann, dass einfach zu viele Steine im Weg sind, ja, um es jetzt mal so zu sagen. Ja,
das hast du absolut richtig.
Und Steine sind einfach da, damit man sie aus dem Weg räumt. Das ist natürlich auch klar, aber wenn es irgendwann zu viele Steine sind und immer wieder neue Steine hinzukommen, dann verliert man vielleicht auch den Wald vor lauter Bäume. Andersrum.
Man sieht den Wald
vor lauter Bäume nicht.
Genau. Naja,
ja,
so passiert.
Genau. Und ich glaube, dass dadurch, dass ich nicht permanent in diesem Vertriebsdrang dann war, irgendwann, dass ich das objektiver gegebenenfalls gesehen habe. Zumindest aus meiner Sicht habe ich das.
Ja. Absolut.
Ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Jörg und ich sind wirklich eine geballte Kraft. Also, ja, und dann habe ich mir gedacht, all das, was wir bisher schon gelernt haben, das können wir selber auch machen.
Ja. Ja. Ich habe mich gewehrt, ne?
Ja.
Also ich war wirklich AWD gebrandet. Das ist echt, also das ist Katastrophe.
Du hast mir die ganzen Eins heimgezahlt.
Ja, genau, habe ich dir die ganzen Eins heimgezahlt. Ich habe wirklich lange gebraucht. Dann haben wir einen Urlaub gemacht in Kroatien auf der Insel Rab war das.
Mhm.
Und da gibt's zufälligerweise hat der Bernd tatsächlich das Bild gemacht, wo ich dann hochgelaufen bin und vom Strand hochgelaufen bin und gesagt habe, okay, Thomas, wir machen das jetzt.
Ja. Das ist bestimmt auch nicht immer ganz, ganz einfach, aber ich zähle das einfach oder ich finde, das gehört einfach zu besten Freunden oder generell zu Freunden dazu, dass man einfach das sagt, was man denkt. Und das ist manchmal vielleicht auch schmerzhaft. Ich glaube, in dem Moment hast du auch gedacht, Thomas, geht's noch? Das ist doch meine Perspektive, das ist doch mein Leben, das ist doch mein Weg.
Na ja, gut, ich habe vor allem das Thema gesehen, dass ich halt auch vom Karriereweg war, der eigentlich gar nicht so schlecht war, nicht weitergekommen bin. Und für mich war es im ersten Moment fast schon ein Scheitern. Weil ich mir gedacht habe, okay, ich habe den Weg eingeschlagen und jetzt breche ich den einfach ab. Das hat äußere Umstände, wie jetzt Maschmeyer hat halt verkauft und so. Und das war alles noch mit, aber der Hauptpunkt war schon, dass ich mir so gedacht habe, oh fuck, der Weg war offensichtlich nicht der richtige. Und heute weiß ich, dass man, wenn man auf dem Weg ist, der nicht richtig ist, dann soll man gehen, dann soll man einen anderen Weg einschlagen. Das Ziel muss das gleiche bleiben, aber der Weg kann ja ein anderer sein. Und damals war das, da war ich noch nicht so weit. Aber da hast du mich ja mit Gewalt dann rausgeschossen. Hast die Kanone gesteckt, abgedrückt, ab. Und dann ging es weiter. Wie hast du damals diese Zeit dann so selber erlebt, jetzt diese Gerichtsverfahren, die dann waren mit dem AWD und so? Hast du so, hat es dann dich irgendwie was rangelassen irgendwie für dich?
Nee, also ich glaube, das hängt auch mit der Vergangenheit bei mir zusammen. Einfach dadurch, dass ich aus einer Unternehmerfamilie komme und natürlich jetzt halt nicht in jungen Jahren derjenige war, der gewisse Ausführungen selber gemacht hat. Aber ich war ja immer in den Unternehmen drin. Ich war immer in den Autohäusern. Ich habe zwar meine Ausbildung woanders gemacht, bei einem anderen Unternehmen in Kulmbach. Ja, mein Vater hat damals gesagt, du gehst woanders in zur Ausbildung. Und ich, nein, ich gehe in den eigenen, ich gehe in den elterlichen Betrieb. Und nein, du machst die Ausbildung bitte woanders. Und das war auch so im Prinzip ganz gut. Aber in der Freizeit war ich immer im Autohaus und ich habe da natürlich viel mitbekommen. Ich habe viel Einblick gehabt und ich habe auch gemeinsame Entscheidungen getroffen mit meiner Mama und mit meinem Papa damals und auch mit meinem Onkel zusammen. Und ich glaube, dass ich da viel mitbekommen habe und da waren auch Gerichtsverfahren. Da waren auch mal komische Gespräche mit Kunden, da waren mal Gespräche mal mit der Bank oder so. Und wenn die dann mal da waren, habe ich das auch mitbekommen. Und irgendwie, Jörg, ich hatte da keine Bedenken. Also ich hatte da keine Angst, dass es dir an den Kragen geht oder so, sondern wir haben da zusammengehalten, oder? Wir sind da einfach durch und ja, so wie ich es halt aus der Familie auch gewohnt war.
Ja, ist so. Ja. Also auch das da, du hast mir auch viel Halt da gegeben in dem Moment, das ist so, ja. Du hast das auch ganz viel nüchterner gesehen als ich. Ich habe das sehr emotional auch gesehen. So, wie können die auf mich losgehen? Ich habe mein ganzes Leben für eine AWD geopfert, bla bla. So ist es halt im Leben manchmal, ne? Ja, das Thema mit dem, dass du, sag mal, diese Erfahrung halt schon für dich gemacht hattest und auch da schon einfach mehr Erfahrung hast, das hat da in dem Moment sicherlich geholfen, uns beide da durch zu navigieren. Ist ja dann einigermaßen gut gelaufen. Ich hab's halt einfach nicht verstanden. Ich habe nichts, warum gehen die auf mich los? Ich will doch nichts Böses. Übrigens, spannenderweise habe ich da auch lernen dürfen, dass es egal ist, wo das Mandat ist, ob die Firma Humpelmumpel, Tralala oder Fidiralala heißt, das juckt den Kunden ehrlich gesagt überhaupt nicht, wenn eine persönliche Beziehung da ist. Ja. Weil wir haben ja nichts, also wirklich nichts storniert von dem, was damals, also storniert heißt, wenn du nicht aus der Branche kommst, du hast einen Vertrag und beendest den vorzeitig vor Vertragsende, um halt neue Provisionen zu kassieren oder so. Und ich glaube, das machen ganz viele, wenn uns Leute verlassen, merke ich das immer, umdecken, ganz beschissener Begriff, man deckt um, man bringt es von einer Gesellschaft weg woanders hin. Das ist für einen Kunden ganz schlecht. Macht überhaupt keinen Sinn, weil du hast dem Kunden ja vorher erklärt, das ist gut und auf einmal sagst du, das ist scheiße, also was soll diese ganze Aktion. Machen aber trotzdem Menschen, auch wenn die uns verlassen, was ja immer mal wieder passiert. Ja, uns verlassen auch mal Menschen. Das ist, also wir haben jetzt nicht so hohe Fluktuationen wie vielleicht andere, aber es ist schon mal so, dass da einer mal geht. Was ich halt immer nicht verstehe, ist, ich sage den Leuten auch ganz klar, geht, wenn ihr gehen wollt, okay. Aber wenn ihr anfangt umzudecken und uns Probleme bereitet und die Kunden da verarscht, ganz ehrlich, dann kriegt ihr richtig Ärger. Und das ist der einzige Grund, warum wir dann auch da gerichtlich gegen Menschen vorgehen. Mhm. Haben wir nie gemacht beim AWD. Also ich hatte nie die Problematik, dass da, ich habe heute noch mein Konto beim AWD. Ich kriege heute noch einmal im Jahr meine Daufsein.
Genau. Ja, weil halt ein Teil des Bestands einfach da auch noch liegt und da bleibt er auch.
Das ist
auch
also genau, Vertragsbestand. Also ich kriege heute noch Vertragsbestandsteile. Ja. Das wollte ich damit auch sagen, weil die ganzen Kunden sind mitgegangen. Also ich hab vielleicht einen halben Kunden verloren oder sowas. Die haben einfach gesagt, nee, also wenn das deine Entscheidung ist und du gehst da hin und das ist gut und super und tralala, dann gehen wir mit, weil es ja um den Menschen geht. Es ging nicht um die Firma, die da oben dran steht und auch war auch völlig egal, wie die neue Firma heißt. Es ging darum, dass wir diese Betreuung miteinander machen. Und wenn du dann keinen Scheiß baust, dann ist es so. Ja. Dann hast du auch nach 20 Jahren noch Leute. Und viele von denen, ich habe erst mit dem Sohn eines Mandanten jetzt vor kurzem telefoniert. Der hat mir Empfehlungen gegeben und hat gesagt, weißt du eigentlich, wie lange ich deinen Papa schon kenne? Und da war er noch so und so groß. Und der hat sogar überlegt, beim AWD anzufangen damals. Mhm. Und ist dann aber raus und ist nach Hamburg. Jetzt weißt du wahrscheinlich auch, wen ich meine, oder? Ja. Michael, liebe Grüße gehen raus. Nee, war echt witzig. Also und von dem Sohn, der beste Kumpel war jetzt bei mir und der hat die Firma gegründet jetzt. Und der wird bei uns Mandat. Also es ist schon cool. Also es ist verrückt, wie sich dann... Und das ist halt Finanzdienstleistung. Das hast du... Ich glaube, diese Kundenbeziehung hast du vielleicht mal im Autohaus oder so. Das kann schon sein, das über Generationen hinweg. Aber das halte ich halt... Das ist schon sehr, sehr auch geschmackstechnisch, wenn du halt BMW verkaufst und der Sohn findet halt Audi geil. Tust du mit BMW halt schwer.
Genau.
Wir haben halt Audi, BMW, Porsche, Bugatti, Ferrari, ist ja scheißegal, was du nimmst. Ja.
Genau, das war ja auch immer damals so mein Beispiel, dass ich eben gesagt habe, wir waren halt damals in Anführungsstrichen ausschließlich BMW-Händler oder nur BMW-Händler oder eben in Kulmbach dann Renault-Händler oder Hyundai und wir konnten halt nur das verkaufen. Ne? Und wir konnten beim AWD eben so ziemlich alles verkaufen. Ja, und die Unabhängigkeit ist einfach extrem wichtig und
Ja, wobei ich da auch so an so einem Punkt bin, wo ich einfach sage, der will der Gesetzgeber den ganzen Spaß eigentlich. Also wenn ich jetzt heute auf die Wallonik schaue, wir haben keine Verbindungen zu irgendwelchen Gesellschaften. Wir sind unabhängig am Markt, wenn diese Begrifflichkeit noch nur wichtig ist. Aber ich frage mich schon mal, was der Gesetzgeber da vorhat. Also wenn ich jetzt so die ganzen Regularien anschaue, was ein Makler jetzt, weil wir ja offiziellen Maklerstatus haben, also vielleicht zur Firma mal ganz kurz, es gibt ja die Wallonik AG. Unter der Wallonik AG liegen unterschiedliche Tochterunternehmen. Die eine ist Akademie, dann eine Firma, die macht nichts anderes als betriebliche Altersversorgung. Dann haben wir eine, die Wallonik Business Consulting, das ist unsere Unternehmensberatung. Dann haben wir die Investment Solution. Dann haben wir eine Property, heißt die macht die Sachgeschichten. Die Investment Solution ist eine Vermögensverwaltung. Dann haben wir noch eine Real Estate. Thomas, was haben wir noch?
Spirit.
Ah, aber genau, Wallonik Spirit, unsere Marketingagentur. Genau, das ist das jüngste Mitglied, glaube ich, so kurz überlege. Einen haben wir gerade verkauft, die Daten klar.
Genau.
Die haben wir rausgenommen, weil wir gedacht haben, Datenschutz wird relevanter, aber irgendwie findet es der Staat doch nicht so relevant. Das ist aber das ein Thema gewesen, wo wir gedacht haben, okay, wir müssen den Kunden helfen. Ja, gut, also jetzt muss man mal schauen, wahrscheinlich wird Geldwäsche das nächste sein, was wichtig ist. Und dann gibt es ja noch die Steuerberatungskanzlei, die Rechtsanwaltskanzlei, die haben ja wirtschaftlich mit uns nichts zu tun. Wir sind einfach, ich sage jetzt mal drei Freunde, Stefan, Manu und jetzt nehme ich mal mich als Vorstandsvorsitzenden, wobei den Thomas muss dazu zählen, weil wir vier Freunde sind, die dann im Endeffekt diese Thematik miteinander bespielen. Das ist die aktuelle Wallonik. Und was ich witzig finde, ist, dass der Staat halt eher was dagegen macht, dass wir diese Situation spielen können, also auch Rechtsanwalt und Steuerberater in jeder Beratung dabei, eine Unternehmensberatung findet nur mit den Kanzleien statt und so weiter. Wir haben noch eine M&A-Firma, die jetzt mit der Wallonik nichts zu tun hat, da ist auch Rechtsanwalt, Steuerberater, Unternehmensberater, Verhandler, das bin dann ich. Ja. Und irgendwie wird dir eher Steine in den Weg gelegt, dass du dieses Geschäft sauber machst für einen Kunden. Ja, dann reden sie über Kundenschutz und Tralala-Veranstaltung, aber eigentlich ist es wirklich die Regulatorik und die Bürokratie ist so faszinierend, gigantisch, riesengroß für den Arsch, dass ich echt das Gefühl habe, die wollen eigentlich diese saubere Beratung gar nicht. Mhm. Ich meine, du bist ja eher hinten dran. Also vielleicht können wir mal kurz, was du eigentlich machst bei uns. Ne? Das wird auch nochmal ein Thema. Aber wie siehst du das? Siehst du das ähnlich? Oder?
Ich sehe es genauso. Also umso mehr Regulatorik kommt, umso mehr nachteilig ist es, glaube ich, für die Kundinnen und für den Kunden.
Ja. Beste Beispiel ist, früher hat man einen Blockantrag, um eine Altersvorsorge abzuschließen. Genau. Ja, wisst ihr oder so, ne? Genau. Und heute hast du halt 80 Seiten. Also wie soll das Mandat da durchblicken? Da habe ich eine Seite erklärt und jetzt sind es 80. Was ist da jetzt? Das ist das Gleiche. Das ist genau das gleiche Produkt. Das hat sich nichts geändert.
Und aus meiner Erfahrung, du erschlägst ja die Kunden auch damit, oder? Mhm. Also wenn du jetzt dann anfängst, wir müssen jetzt da 80 Seiten durchgehen, na holla, die Waldfee. Mhm. Ja, da schlafen die Menschen ein. Ja. Ich will das nicht unterstellen, die wollen das gar nicht wissen. Das ist so nicht richtig. Aber es wird einfach zu viel. Es ist zu viel.
Aber du hast es als Kunde ja nicht wissen wollen.
Ich habe es nicht wissen wollen.
Dich hat es ja nicht gejuckt. Nicht.
Ich habe das einfach alles unterschrieben. Das ist so. Das ist so. Weil für mich standst du halt im Vordergrund. Ich habe gesagt, okay, das ist der Jörg. Wir kennen uns schon lange. Wir sind beste Freunde. Und dann ist es in Ordnung. Ja. Ich hätte dir aber auch keinen Vorwurf gemacht. Das ist, glaube ich, nochmal der Unterschied. Ja. Also ich weiß es, dass ich das oft nicht alles anschaue. Und dann schiebe ich aber die Schuld auch auf nicht jemand anders, sondern sage, okay, da hätte ich halt dann mal selber schauen müssen.
Ja,
und das ist, glaube ich, nochmal ein großer Unterschied. Ja. Ich sage nicht, dass es alle anderen so machen, aber bei mir war es damals so.
Was machst du eigentlich bei der Valonik? Bevor ich es erkläre, erklär es mal.
Ja, du kannst es ja mal erklären und ich... Nein, ich mach's.
Thomas hat mal zu mir gesagt, ey, immer wenn irgendeine Scheiße ist, die keiner machen will, muss ich das machen. Also beschreibt es eigentlich ganz gut. Genau.
Ja.
Naja, also eigentlich bist also du das Film.
Bei mir ist es so, ich bin ja, da gab es ja beim AWD früher schöne Tests, ich bin ja ziel- und handlungsorientiert gleichermaßen.
Ne? Aha.
Genau.
So. Ach, du meinst diesen, was ist denn das, Brick-Test oder was war das?
NISOP, glaube ich, war das.
NISOP,
ja,
genau.
Was wir schon getestet haben. Ziel- und handlungsorientiert gleichermaßen. Das heißt, es muss immer schnell, ich will immer schnell in die Handlung und das Ziel auch ganz schnell erreichen. So. Und das, natürlich funktioniert das nicht in allen Ressorts, aber ja.
Jetzt weiß kein Mensch, was du machst.
Ja, das wolltest du sagen.
Was soll ich erzählen?
Ja.
Boah, also... Thomas hat das, fangen wir mal vorne an, der hat das komplette Assistentensystem bei uns aufgebaut, weil jeder Berater hat ja neben sich einen Assistenten, hat hat das komplette Backoffice vollständig umgebaut, steuert es heute noch. Also ich habe vorhin mal so kurz reingeworfen, als du angefangen hast zu reden, du bist das Gehirn. Also ich würde sagen, du denkst für die Firma. So würde ich das jetzt mal sagen. Also vielleicht bin ich das Herz oder so.
Mhm.
Keine Ahnung. Du das Hirn, ohne beide geht nichts. Und da ist eigentlich alles, was so das, was den Hintergrund angeht von der Valonik, also alles, was man jetzt nicht in der Front sieht. Also du bist jetzt nicht die Rampensau, du gehst auch auf die Bühne und machst da Zeug und
Genau.
Ja. Hast du dann Spaß dran, aber jetzt, dass du jetzt da jeden Tag eine Instagram-Story rauspfeifst wie ich, das ist jetzt nicht zwingend dein Ding.
Nee, das ist so. So, ja, genau.
Ja,
über das Vertriebscontrolling.
Genau, Vertriebscontrolling hast du noch, genau.
Ja, wo, da gehört ja auch sämtliches dazu und dann unter anderem auch das Thema Recht, die Rechtsabteilung, IT-Management, die gesamte Regulatorik, jetzt dann Geldwäsche oder Datenschutz.
Ja.
Ich führe es nicht selber aus, muss man auch ganz klar dazu sagen.
Ja, du hast ein Talent, du holst dir halt dann Leute, die herausragen zu Bernd Handreuter.
Genau.
Also,
absolut,
wir haben jetzt seitdem ja im Team.
Ja.
Kennen wir auch schon seitdem wir.
24, genau.
Schon
Anfang, genau.
Wir haben 25,
genau. Anfang 24, genau.
Genau.
Das ist, also, ich sag's immer wieder, vielen Dank, lieber Bernd, dass du da bist. Das ist so eine Bereicherung.
Mhm.
Genau, so ist richtig. So eine Bereicherung für die Firma und der hilft uns beiden extrem.
Ja.
Ja.
Also, wenn du dich jetzt fragst, was macht dann der Kinzel? Also, ich würde mich jetzt mal eher als Stratege bezeichnen oder so im Hintergrund, ich weiß nicht, oder im Vordergrund oder wie auch immer. Also, ich habe halt immer die witzigen Ideen und sage dann, okay, in die Richtung laufen wir jetzt mal und das könnte man noch machen und das könnte man noch machen. Der Thomas versucht es dann irgendwie wieder einzufangen. Stefan Förster als unser Aufsichtsrat und der Manu Eberhardt als unser Aufsichtsrat, die sitzt dann immer da und so, ja. Das könnte man schon. Los, Jungs.
Ja.
Der Nachteil halt ist halt für die Menschen, die mit mir arbeiten, ich laufe halt immer, wenn ich was sage, mache ich es erstmal selber. Also wenn mir einer erklärt, es geht nicht, sage ich, dann gucken wir mal. Und das ist schon manchmal auch anstrengend für die Menschen. Wäre jetzt meine Erklärung zumindest, weil es halt Erfolg gibt einem recht. Und ich versuche dann, wenn ich merke, es bringt keinen Erfolg, lasse ich sein und ansonsten ziehst du durch. Ne?
Ja. Ja. Ja.
Aber wenn ich einen Thomas dann halt nicht hätte, dann wäre all das, was man vorne halt macht, im Hintergrund nichts wert. Weil du so schnell gar nicht guckst, wie hinter dir das wieder zusammenbricht. Wenn da keiner die Strippen nachzieht, das Gerüst nicht hinstellt Und das ist jetzt gar nicht irgendwie so aufräumend, sondern das ist wirklich stabilisierend. Das ist ein Riesenunterschied. Also im Tunnelbau sagt man ja, dass nicht diejenigen, die Entscheider sind, die vorne so schnell den Tunnel bauen, sondern die, die hinten nach dem Tunnel stützen, weil sonst kommen die nämlich nicht mehr raus, die Herrschaften, die da graben. Und so ist es bei uns auch. Wenn du hinten nicht stützt, komme ich da nicht mehr raus. So einfach ist das.
Ja. Genau.
Hast du schön erklärt, oder?
Absolut.
Einbildung. Das sollte man Wahnsinn. So irgendwo merken und irgendwo hinschreiben.
Ja.
Was denkst du, was die nächsten Jahre noch passiert?
Ich glaube, es wird sehr, sehr spannend. Es wird sehr spannend, vor allem das Thema Regulatorik, glaube ich. Aber ich glaube, dass wir da sehr, 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 sehr gut aufgestellt sind. Ich habe mal vorhin mal so ganz, ganz kurz drüber nachgedacht. Ich glaube, dass so ein Vergleich ist, dass wir wirklich ein Unternehmen sind. Ich kenne es aus dem Bergsteigen, oder? Wenn ich einfach schlechte Kleidung habe, dann tue ich mir wirklich schwer beim Bergsteigen. Dann friert es mich irgendwann, die Nässe, die tritt ein und so weiter und so fort. Und wenn man daran spart, ich habe früher daran gespart, ich konnte mir es auch nicht leisten. Ich wollte halt immer in die Berge, ich wollte irgendwelche Gipfel erklimmen, ja. Und dann habe ich mir halt bei einem großen deutschen Unternehmen für weniger Geld quasi Kleidung gekauft, eine Ausrüstung gekauft. Ja. Und dann ist halt blöd, wenn die Steigeisen dann irgendwann mal brechen und du bist am Gletscher. Ja, aber das ist alles schon vorgekommen. Ja.
Was oder, nicht an seinem Gewicht und seinen 2 Meter liegt.
Nein. So, und dann habe ich halt irgendwann gesagt, okay, ich brauche jetzt einfach ein Gerüst außenrum, was dem Stand hält, ja, und ja, was quasi funktioniert. Und ich glaube, dass wir einfach ein Gerüst sind, was funktioniert, Balonik, und dass wir die Leute auch schützen können, dass wir den Leuten eine extrem gute Plattform geben können. Und das sind wir die nächsten Jahre gut vorbereitet.
Ich finde es immer witzig, wenn dann so Einzelmakler, also Einzelmakler ist jemand, der halt nicht angebunden an einen der großen Finanzdienstleister oder ich sage, wir sind ja kein klassischer Finanzdienstleister, ich weiß gar nicht, was wir eigentlich sind. Wenn die kommen und sagen, ja, aber da kriege ich mehr Provision, wenn ich das bei der Gesellschaft und so. Das Thema ist ja, das vergessen viele, dass wir ja, was ja alles weghalten von der Masse. Also was ist Backoffice schon? Das kostet ja alles Geld, ne? Verträge werden eingepflegt, du musst dich um nichts kümmern, Nachbearbeitung werden gemacht, bla bla bla. Und das kostet halt Geld. Und so musst du halt ein eigenes Team aufbauen. Und deswegen, das vergessen viele. Die es raffen, merken aber relativ schnell, dass das, was dann im Verhältnis bei uns dann im Endeffekt ausgezahlt wird, schon scheißdreck viel ist für das, was man kriegt, ja. Und natürlich ist unsere Branche so ein bisschen im Verruf, weil halt das Thema Provisionen immer wieder vorne ist. Und ich habe mich kennengelernt, was das Thema angeht. Ich halte da nicht hinterm Berg. Also wenn ein Kunde bei mir sitzt und wir reden über eine Firmenstruktur, dann reden wir über die Firmenstruktur. Ich sage aber ganz deutlich, Freunde, eine Firmenstruktur bringt euch nichts, wenn ihr nicht in dieser Struktur Geld verdient und Geld zur Seite legt. Weil ihr müsst die Gewinne einer juristischen Person, also in der GmbH, AG, was auch immer, müsst ihr wirtschaftlich haben, dafür sparen wir Geld zur Seite. Und dass ich dir keine Stundenrechnung stelle, dafür kriege ich, wenn du das Geld anlegst, Provisionen. Weil die Alternative ist, dass du mich mit Stunden bezahlst. 1.500 Euro netto, das ist mein Stundensatz, den verlange ich auch. Und den setze ich auch bei großen Konzernen durch. Auch bei kleinen, wenn die sagen, sie wollen kein Geld anlegen. Aber dann mache ich es meistens nicht, weil ich es viel interessanter finde, Menschen zu begleiten. Wie der Thomas ja auch, der damals Kunde war. Und ich halt heute auch noch Kunden habe, die 20 Jahre bei mir sind. Aber wir kriegen dafür Provision, das ist unsere Bezahlung. Und die Provision wird in den ersten 5 Jahren ausgeschüttet. Das heißt, ersten 5 Jahre sind Verträge auch im Minus. Die haben einen Rückkaufswert, der ist geringer. Das muss man einfach ganz deutlich sagen. Wenn du privat eine Altersvorsorge machst, ist es Wahnsinn, wenn du eine Altersvorsorge abschließt und die nicht durchhältst. Halte die durch. Du wirst jedes Depot schlagen, aber halt auf Laufzeit. Lange Zeit in der Versicherung jetzt explizit. Und jetzt musst du dazu sagen, es ist ja auch kein fairer Vergleich, wenn du dann sagst, ja, dann gibt es dann Honorarberatung, so ein Scheiß. Also erstens mal, die meisten Honorarberater, die ich kenne, wirklich verlangen mehr Geld als das, was an Provisionen in den Verträgen ist. Der Hintergrund ist der, die machen das ratierlich. Die sagen also monatlich 1.500 Euro, 3.000 Euro gehen an mich. Ja. Und in der Summe ist es aber viel mehr, als in der Police drin wäre. Weil man es besser verkaufen kann und weil es halt nicht sofort fällig ist und du sie auch nicht sofort siehst. Und es ist ja kein fairer Vergleich, weil du müsstest eigentlich die Summe, die du an den Berater abgibst, die 5% im Depot, jedes Mal, wenn gekauft wird und so weiter, das musst du ja dagegen stellen gegen meinetwegen eine Versicherungspolice. Privat bin ich da dabei. In der juristischen Person ist es eine ganz andere Nummer, weil du es ganz anders handeln kannst, auch zum Thema Steuern. Lange Rede, kurzer Sinn. Ein Berater, der an deiner Seite ist, und das ist eigentlich die Chance auch in diesem Markt, der muss bezahlt werden. Ob das ein Arzt ist, ob das ein Steuerberater ist, ob das ein Rechtsanwalt ist, ob das ein Pilot ist, der dich von A nach B fliegt, ob das ein Busfahrer ist, der dich von A nach B fährt, ob das ein Schaffner ist, der dann den Zug anhält und wieder starten lässt. Das ist jemand, der dein Leben begleitet. Und für das, was er da tut, bekommt er Geld. Also muss es irgendwo bezahlt werden. Du zahlst ein Bahnticket, du zahlst ein Flugticket, du bezahlst einen Stundensatz beim Arzt, beim Steuerberater und natürlich auch beim Rechtsanwalt. Und bei allen anderen Sachen auch. Auch du wirst bezahlt über das Geld anderer Menschen. Und so ist es bei uns halt auch. Und deswegen werde ich nicht müde zu sagen, Provisionen, ist absolut gerechtfertigt und auch die richtige Variante bei uns in der Branche. Leider ist der Gesetzgeber manchmal etwas speziell. Ich meine, man sieht es ja aktuell auch in der Politik. So richtig verstehen wir das Leben, tun sie nicht, reden aber mit. Ja, und das ist dann halt das Problem, was dann kommt. Und halala, dann ist es halt so. Ne? Aber muss man halt gucken, wie man damit umgeht. Wir sind, glaube ich, ganz gut gerüstet.
Ich glaube, das sind wir. Und ich glaube auch, wenn wir das mal umdrehen und sagen, wenn der Gesetzgeber jetzt auf einmal sagen würde, es darf keiner mehr was verdienen. Das heißt, der Metzger darf nichts mehr an der Wurst verdienen, das Autohaus darf nichts mehr an den Autos, an der Werkstatt, an dem Service verdienen, der Tankstellenpächter darf nichts mehr verdienen. Das heißt, der Sprit ist auf einmal zwar viel, viel günstiger, aber er verdient nichts mehr. Wie lange wird es denn die ganzen Unternehmen dann noch geben? Ja, also wenn wir damals in der Metzgerei nichts hätten verdienen dürfen, wie sollte das funktionieren? Dann hätte es halt keine Wurst mehr gegeben. Gut, dann gab es in Kulmbach noch ein paar andere, aber so viel gab es auch nicht.
Ja, klar.
Ja, und die hätten dann ja auch nichts mehr verdienen dürfen. So, dann hätte es halt keine Wurst mehr gegeben.
Und nachdem wir Finanzdienstleistungen haben wollen, alle, ne, weil sind ja alle wieder Kretter, da hat keine Lust irgendwie, sich mit Finanzen zu beschäftigen. Genau. Ja, heute mal so vorstellen als Finanzdienstleisters, wenn wir uns so bezeichnen wollen.
Ja,
schon spannend.
Sagen niemals nie.
Lass uns mal auf ein ganz anderes Thema umschwenken, weil wir haben ja noch eine gemeinsame Leidenschaft, die ist auf vier Rädern. Du hast dir ein Elektroauto gekauft als Vorstandsfahrzeug, ne?
Genau.
Einen i7.
Ja.
Fährst du ihn gerade?
Ich fahre ihn gerade nicht.
Lieber BMW.
Ich fahre ihn gerade nicht, aber ich wollte es tatsächlich eben ausprobieren, ja.
Und?
Ja. Weil ich bin halt einfach auch ein Mensch, ich will mitreden können. Und ich möchte die Erfahrung selber machen können. Ja, außerdem bin ich ein Kinesthet, ich muss immer alles, kennst mich, ne? Erst mal alles angreifen und so weiter und so fort, genau. Also das Auto ist toll.
Oh, weißt du, was witzig ist? Das ist so, du hast ja einen echten Hate von uns bekommen, auch von mir, ne, bei dem Thema. Also wie kannst du Elektro so?
Voll.
Aber ich habe mal einen guten Vergleich dazu. Das ist, weißt du, was die einzige Droge ist auf diesem Erdball, für die du dich rechtfertigen musst, dass du sie nicht nimmst? Alkohol. Du musst dich vor Menschen rechtfertigen, dass du Alkohol trinkst oder nicht.
Nicht, ja.
Ja, du musst dich auch rechtfertigen bei mir, dass du Alkohol trinkst, aber ich muss mich rechtfertigen, dass ich es nicht trinke.
Ja.
Und dann kommen so beschissene Sprüche wie, ja, und wie du das Leben erträgst ohne Alkohol und so ein Kack. Aber so ein bisschen hast du mir echt auch, habe ich so das Gefühl gehabt, es tut mir echt leid, Thomas, scheiße, du fährst jetzt Elektro, weil du Bock drauf hast und jetzt musst du dich dafür rechtfertigen, dass du versuchst, irgendwas Gutes zu tun. Ne? Wobei, du fährst es ja nicht wegen Gutes tun, sondern du fährst es wegen der Geschwindigkeit. Ja. Das ist mal ganz ehrlich, ich kenne dich lang genug, du brauchst mir keine Geschichten erzählen. Aber bist du zufrieden, oder, mit einem
Easy? Ja.
Außer, dass er jetzt seit ungefähr einem halben Jahr in der Werkstatt steht.
Ja. Aber da kümmert sich ja der Hersteller gerade super toll drum und kümmert sich auch um mich.
Schaut, dass sein Auto wieder funktioniert, ohne Witz, lieber BMW. Ja.
Nein, also wirklich, es ist eine tolle Erfahrung. Ich habe ja damals schon als das Thema Elektroauto aufgekommen ist, war ich, glaube ich, einer der ersten, der das BMW oder den BMW i3 damals und den i8 mal Probe gefahren oder i7, ich weiß es gar nicht mehr. Nee, i8. i8 hieß der, gell? Das ist ja schon, Jörg, 20 Jahre oder was her. Ey, und ich war wirklich geflasht von diesem Abzug, von dieser Beschleunigung.
Boah, und das Ding hat sich fast dann bewegt.
Ja, ja.
Also im Verhältnis, wenn ich jetzt heute mal. Also ich habe ja auch ein Elektro jetzt, der neuesten. Ich darf ja nicht mehr haten. Ich habe einen Riematz, ne? Martin, liebe Grüße. Wie hat Martin letztens zu mir gesagt, in Supercars macht es richtig Spaß. Ich sage, Elektro in der Stadt ist mega, weil ich in der Stadt lebe. Mhm. Und wenn du in der Stadt halt lebst und permanent die Aufgeheule von Autos, ist es langweilig. Irgendwann würdest du gerade nochmal schlafen nachts. Das heißt, Elektro finde ich schon Sinn. Und ich finde, es macht Sinn in Hypercars. Also so als Zusatz, ne, dieses Zuspritzen. Und weil das ist schon, wenn ich jetzt mit Riematz, ey, wenn du da drauf drückst, Martin hat zu mir gesagt, haut dir die Ohren weg. Also auf seinem Deutsch-Kroatisch, was er halt da so rausdonnert. Liebe Grüße. Aber er hat recht, ne? Also es ist verrückt. Also wenn du noch, ist keiner, wenn du Liftstraffung brauchst, dann setze ich einen Riematz, den hast du danach. Also es ist verrückt.
Das ist schon echt krass. Also wenn ich so bedenke, wir sind ja damals Deutsche Tourenwagen-Challenge gefahren, mit einem 320i BMW Benziner oder was hatte der? Ich glaube 202 PS oder so. Und jetzt der i7, so knappe 600 PS.
Das ist schon verrückt.
Und was da wirklich, aber ich sag's immer wieder, also ganz alleine kann ich es mir aktuell auch nicht vorstellen, dass ich es fahre, weil das ist einfach für meinen Alltag oder für die vielen Kilometer, wo wir auf Straßen unterwegs sind, du brauchst einfach zu viel Zeit. Also ich bin immer nach Hamburg hochgefahren mit 3 Stops. Das ist einfach, da geht viel zu viel Zeit drauf. Auch wenn du jetzt einen Fahrer hast oder so.
Ja, aber weißt du auch, das Thema ist halt, was ich jetzt auch mir so denke. Ich meine, will Deutschland, so ein kleiner Furz auf der Welt, die Welt mal kurz dominieren und sagen, wir machen jetzt alles Elektro. Die Chinesen sind da ja schon viel weiter als wir. Das muss man auch, also, naja. Aber wie schaffen es dann, unsere Ladesituation nicht in den Griff zu kriegen? Also sowohl die Energiewirtschaft ist für den Eimer, also es bringt ja nichts, was wir da gerade veranstalten, energietechnisch. Und dann die Ladesituation. Ich habe das ja nie so wirklich wahrgenommen, aber ich habe jetzt von Shell so eine Lade-App drauf. Mhm. Ich habe Infineon oder irgendwie das Ding da heißt, oder Infineon, oder wie heißt das Teil, was man da? Das hast du auch, glaube ich.
Ionity oder so ähnlich.
Ionity, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist sogar, ich glaube, Martin, ich muss mir auch da, klärt mich mal bitte auf. Jungs von Riemanns, liebe Grüße, kriege ich das umsonst? Ich glaube, ich kann umsonst tanken da irgendwie, keine Ahnung. Dann habe ich noch ENBW mir jetzt runtergeladen. Auch, ja, weil du unterwegs ja, du weißt ja gar nicht, wo was steht. Also du willst nach Berlin fahren, also ich mit dem Riemanns nach Berlin fahren, glaube ich, werde ich jetzt wahrscheinlich nicht zwingend morgen machen. Aber ich gucke mir schon die Reichweite anders an. Ich glaube, wenn du normal fährst, schafft er schon 400, 500 Kilometer. Mhm. So wie ich den fahre, fährt er keine 400, 500 Kilometer. Also musst du ja planen. Aber du hast ja, also wo lädst du die Scheiße auf? Also das keine Scheiße, das Auto ist geil. Ja, aber es ist wirklich, ich finde schon, wenn ich da in meinen Kalender einsteige oder mein Vater mich mit der S-Klasse da hocheimelt, also mit dem Maybach da, da weiß ich halt, okay, ich sitze im Auto und dann tankst halt für 10 Minuten und dann gehst
du
wieder.
Genau, du musst einfach mehr Zeit einplanen. Das ist einfach so. Ja, du musst mehr Zeit einplanen und du musst einplanen, dass die Ladestationen einfach mal voll sind. Ja, ich bin noch mal neulich zum FC Bayern zu spät zum Spiel gekommen, weil einfach an der A9 ich keine Ladestation bekommen habe. Ja. Ich musste dann nach Ingolstadt in die Innenstadt fahren, dann war noch Stau, ja, und dann von Ingolstadt, oder was heißt Innenstadt, in der Nähe, oder das heißt mal zwischen Autobahn und Innenstadt, ja, da musste ich dann irgendwo laden und dann musste ich wieder auf die Autobahn drauf, dann war Stau.
Das hast du mir gar nicht erzählt.
Das ist einfach schwierig.
Das hast du mir gar nicht erzählt. Hm. Was ist denn da los? Wir erzählen uns alles. Spannend. Ja, wo siehst du das Thema Automobil in den nächsten Jahren?
Also meine persönliche Meinung ist, dass es weiterhin den Verbrenner geben wird. Hm. Über den Diesel, das weiß ich jetzt nicht. Ja, aber früher war es der hochgelobte Diesel, der ach so saubere Diesel. Und dann auf einmal war er verpönt. Ich glaube, wir brauchen den Benziner und ich glaube, den wird es auch weiterhin geben.
Hm. Das glaube ich auch, ja.
Das ist einfach von der Technik her und ja.
Ich glaube auch, ich merke es schon, ich habe jetzt beim Riemanns schon, dass ich glaube, der ist schon jetzt inzwischen Kult, aber ich meine, das Auto kostet ja Vermögen, also es ist ja verrückt, was das Auto kostet. Ne? Das ist jetzt auch nicht zwingend für jeden was. Ich merke aber, dass die Akzeptanz schon größer wird, aber die Leute trotzdem jetzt noch nicht so weit sind, dass sie sagen, ich kaufe mir jetzt mal nur noch Elektro. Und man sieht es ja auch an den Herstellern, an den Flottenherstellern, die hauen ja die Hybrid-Dinger durch, dass es kracht. Also Hauptsache, die kriegen wie Hybrid auf die Straße, weil der Verbrenner ja angeblich jetzt zum Aussterben freigegeben wurde. Wobei ich ehrlich gesagt nach der nächsten Wahl die Hoffnung habe, dass das Thema vielleicht mal zurückgeht. Ferrari sagt ja, wir machen V12 so lang, wie es geht. Ja. Das war auch eine geile Aktion von Ferrari. Ne? 8-12, letzter V12, puro Sangfe, letzter V12. Mhm. Da haben wir den letzten 12-Zylinder und es wird noch ein paar geben, Zylindri, genau. 12-Zylindri oder wie das Ding heißt. Ja. Also die wissen ja selber nicht, wo die Reise hinmarschiert. Wenn jetzt so ein F80, ja, V6 Hybrid, also da hätte sich jetzt vor 20 Jahren hätte man ja die Ferrari dafür gesteinigt, dass die einen V6 mit Hybrid da reinbauen, aber inzwischen scheint das irgendwie halt der gangbare Weg zu sein. Wie weit das dann weitergeht, wird man sehen.
Ich glaube, mich zu erinnern, dass Mercedes auch gerade in den AMGs, oder?
Ja, ja.
Auf 4-Zylinder runter ist und jetzt auch wieder hoch.
Wieder hoch, ja. Wie ist es bei BMW eigentlich? Du bist ja eher der BMW-Fan. Mhm. Hat der neue M5 nicht sogar Hybridisierung?
Ja.
Hat schon, ne?
Genau. Also da war wirklich das Schöne, dass ich ja letztes Jahr oder war schon vorletztes Jahr immer am Jahresanfang, weiß ich teilweise nicht, ob letztes Jahr oder vorletztes Jahr war, gell, was durch den Jahressprung, war ich beim 24-Stunden-Rennen bei BMW und da war zum Abendessen war bei mir am Tisch gesessen, Grüße gehen raus, der BMW M-Geschäftsführer, der Motorsportchef von BMW, der Qualitätschef, der Entwicklungschef und der Finanz- und Controlling-Chef.
Hast du mal kurz erklärt, wie es funktioniert?
So, und dann konnte ich da gewisse Fragen stellen. Natürlich habe ich jetzt nicht auf jede Frage eine Antwort oder so bekommen, aber die haben auch ganz klar einfach gesagt, dass es diese Verbindung zwischen Benzin und Elektro, also ohne das geht es aktuell gar nicht. Weil die Vorgaben so sind.
Ja, man muss auch sagen, die Leistungssteigerung, die Leute wollen ja immer mehr Leistung. Irgendwann ist das halt mal durch. Ne? Das ist einfach so.
Es soll jetzt keine Werbung sein, aber ich wollte tatsächlich, oder mir ist damals jetzt über Weihnachten, Neujahr, der neue M5 mal angeboten worden, der neue M5 Touring zum Probefahren. Es war nur Schnee. Dann ausgerechnet an dem Tag ganz leichter Schneefall in Bamberg. Und
welch Drama für dich.
Ja.
Also auch da eine kleine Story mal wieder, jetzt nachdem wir jetzt doch viele Geschichten aus unserem Leben erzählt haben. Ich werde nie, also Thomas fährt Auto, wir haben ja Rennerfahrung, also Thomas mehr als ich. Also Thomas mitfahren, wenn Thomas freigelassen ist, ganz ehrlich, Lass es einfach sein. Also wirklich, also ich da wird nichts passieren, ich schwöre dir das, wenn du mal neben dran sitzt, aber das ist schon anders, also als die normalen Menschen Auto fahren. Und ich habe mal, weißt du noch, als ich mir mal diesen Nissan Z oder wie das Ding da hieß, ausgeliehen habe, großer Gott, in Bamberg, ich hoffe, dass es jetzt keiner hört aus Bamberg, dann haben wir diesen Nissan Z, der heißt das, hieß das Ding Z oder Z350 oder irgendwie sowas hieß dieses Teil, ne? Eine Vertriebsanfängerin meines Lebens. Na klar, alles, was irgendwie schnell ausschaut, mit Probe gefahren, ganz normal. Geguckt, wo das Leben so hingehen kann. Dann habe ich dem Thomas dieses Auto gegeben und gesagt, Thomas, fahr du mal damit. Und ich weiß nicht, wir sind über Landstraßen gefahren. Ich habe eigentlich, also ich glaube immer noch, dass wir bei der einen Kurve, wo du rum bist, ich bin überzeugt davon, dass zwei Reifen, also vorne rechts und hinten rechts, dass die im Graben waren und wir über diese geflogen sind. Also anders kann ich mir das gar nicht erklären, weil ich weiß nicht, also es geht eigentlich nicht. Es hat so gewisse Gesetze der Schwerkraft gibt's, aber du hast sie irgendwie gebrochen. Ich habe keine Ahnung, wie du es gemacht hast. Also so fährt Thomas Auto.
Die Straße ist da, damit man sie nutzt.
Genau.
Und auch die Straße auch geht weiter.
Ja, genau. Das ist echt unfassbar. Ich habe die Befürchtung, dein Sohn ist ähnlich drauf.
Die Befürchtung habe ich auch.
Henning, liebe Grüße.
Ja.
Der Kleine ist ja inzwischen auch so groß wie du, ne?
Also knapp, ja. Ist jetzt 1,90.
Boah. Ja. Kann ich die Geschichte erzählen mit dem Schnitzel? Den muss ich einfach erzählen.
Ja, das ist raus, raus.
Dein Sohn wird mich töten, aber ich war auf dem Geburtstag beim Thomas, da ist der Henning, wird er ja gewesen sein. War er ja? Vielleicht anderthalb oder so?
Er hatte gerade 10.
Also er hatte 10 und er konnte auf jeden Fall schon festes Essen zu sich nehmen.
Genau.
So. Jetzt pass auf, den Thomas, sein Papa.
Den Henning, ja.
Bitte?
Den Henning sei Papa.
Nein.
Ach so, mein Papa. Ach so, mein Papa. Ach, okay.
Dein Papa hat Schnitzel.
Jetzt, genau.
Also, Thomas kommt ja aus einer Metzgereifamilie, ne? Und sein Papa hat dann nur Autos verkauft. Der hat vorher bei der Metzgerei oder war Metzger, ja? Und hat die besten Schnitzel auf der ganzen Welt gemacht. Also wirklich die besten Schnitzel. Geil geklopft, ganz spezielle Thematik. Da haben irgendwann mal so überlegt, ob du die weltweit vertreibst, glaube ich. Ne? Da irgendwie mal so gesagt, aber wirklich grandios, ne? So, und dann saß ich da, ich kam vom Arbeiten und Henning kam dann und hat sich auf meinen Schoß gesetzt. Und zum damaligen Zeitpunkt war er schon fast so groß wie ich. Naja, Spaß. Gibt's ein Bild auch? Dann saß er da und dann habe ich meinen Schnitzel gekriegt. Und dann hat er meinen Schnitzel angeguckt und ich habe mir gedacht, na komm, gib's dem Kleinen halt der Schnitzel. Hab den Schnitzel angefangen zu zerschneiden und dann hat Henning, also der Schnitzel war, das, wenn Roland Schnitzel gemacht hat, waren die immer Teller groß. Also Teller, ne? Große Teller, Schnitzel. Und Henning hat dieses Schnitzel weggedreht. Und ich hab dann die Elena angeguckt, also Toms Frau, und gesagt, hey, sei mir nicht böse, was ich jetzt dein Kind fütter, aber ich kann nichts dafür, der hat es einfach weggeputzt. Ich habe keinen Schnitzel gekriegt. Das kann doch nicht sein, der Typ ist anderthalb Jahre alt. Was macht er, wenn der groß ist? Jetzt weiß ich, was er macht, wenn er groß ist. Den Kühlschrank aufessen, inklusive alles, was drin ist.
Genau.
Also von daher, das sind die Geschichten des Lebens. Henning, sei mir nicht böse, dass ich die Geschichte jetzt erzählt habe, aber du bist ein geiler Typ geworden, das muss man ganz klar sagen. Und deine Schwester natürlich auch. Aber bei dem kleinen Mann habe ich einfach so die ersten Schnitzelmomente miterlebt. Großer Gott. Wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Autos, ne?
Mhm, genau. Ja, die Leidenschaft. Ja.
Genau, dass du die Gesetze der Physik
teilen und
so. Eine Leidenschaft teilen wir nicht. Da hast du vorhin schon davon geredet. Wenn Thomas einen Berg sieht, muss er hoch. Unfassbar, also ich weiß auch gar nicht, was ihm da Spaß macht dran, aber das ist so dein Ding, ne?
Mhm.
Also Bergsteigen.
Mhm.
Ja. Kannst du mir kurz erklären, wann das gekommen ist? Weil habe ich zum Beispiel echt, also ich habe es ignoriert irgendwie in unserer gemeinsamen Beziehung.
Ja gut, man sagt ja, vieles entsteht in der Kindheit und da muss ich schon auch sagen, dass mein Papa mich damals, oder anders gesagt, wir hatten Verwandtschaft in den Bergen, in Ried bei Landeck, Österreich, genau. Und da waren wir halt als Kind, also halt als ich quasi Kind war, da waren wir immer wieder zum Urlaub.
Lange her, ja.
Da waren wir immer wieder zum Urlaub. Und da ist es wahrscheinlich in die Wiege gelegt worden, dass wir da halt schon Wanderungen gemacht haben. Wobei ich ganz klar sage, ich sehe einen großen Unterschied zwischen Wandern und Bergsteigen.
Für mich ist alles das Gleiche.
Und ich das dann irgendwann im Prinzip gemerkt habe, den Unterschied, einfach als mein Papa mich in die größeren oder in die höheren Höhen mitgenommen hat. Ja, also einfach höher hinauf. Ich sage immer, das Bergsteigen fängt für mich an über der Baumgrenze.
Mhm.
Ja, also da fühle ich mich wohl und da geht's dann für mich richtig los. Und ja, ich habe das so für mich auch erfunden oder rausgefunden, in den Bergen stehe ich über den Dingen. Vielleicht kennst du das. Man muss manchmal wirklich mal auch ausbrechen, man muss mal raus, man muss mal da oben das Hirn einfach mal durchblasen, man muss es einfach mal, ich will es nicht sagen kühlen, aber mal mal einfach frischen Wind reinbringen.
Das finde ich ja geil. Ja. Aber es gibt Menschen, die haben dafür extra Seilbahnen gebaut und Helikopter erfunden. Und du läufst da hoch.
Ja.
Warum?
Ja, das warum, wozu? Weil es schön ist, weil es einfach Spaß macht.
Also ihr müsst euch das so vorstellen, also ich stelle mir das immer so vor, ich habe mit meiner Frau letztens mit Rocket drüber geredet, ich sage, wenn Thomas da hochläuft und das ist so eine Gruppe von Bergsteigern, ja, die so am Berghang hängen. Und dann stelle ich mir das immer so vor, das sind ja, meistens sind das ja agile Typen irgendwie, so wie ich, von der Größe vielleicht. Und dann hängen da an den Seilen so drei Leute, so eine Perlenkette und dann kommt der Thomas, wo man nicht genau weiß, ist es jetzt ein Riese oder was ist das, was dazwischen ist?
Das ist aber eben nochmal der Unterschied. Du meinst jetzt ja im Prinzip das Klettern und nicht das Bergsteigen, genau.
Naja, aber
du
hockst auch an irgendwelchen komischen...
Nein,
aber du...
Ist ein riesen Unterschied. Das ist wie wenn wir in der fränkischen Schweiz klettern gehen. Das habe ich tatsächlich auch mal probiert.
Nein, aber das ist doch, wenn du auf irgendeinem... Wie heißen diese Dinger da, wo du dich festketten musst am Berg?
Klettersteig.
Na, aber da hängst du doch auch an der Kette.
Ja, gut, das, ja.
Ich stelle mir das halt so vor, dass du dann da oben stehst mit deinen 2 Metern und dazwischen so die 1,50 Meter.
Ja, ist das so?
Sag mal, Gudrun, wer ist denn der Mann da oben? Oh Gott.
Ja.
Aber da wirst du mich nicht dazu bringen. Also, das wird wirklich, also, das ist ein Thema, das können wir nicht gemeinsam machen. Das funktioniert einfach nicht. So ein Mikrofon zerstört.
Wir haben das ja schon mal begonnen gehabt. Oh, ja, in der Fränkischen Schweiz damals, gell. Und das, ja. Ich habe recht schnell gemerkt, dass du es nicht teilst, aber es ist ja auch, völlig in Ordnung, oder? Muss nicht alles teilen.
Dafür gehst du nicht mit Boxen, wobei du früher mal geboxt hast.
Ich habe früher geboxt, genau. Ja, ATS Kulmbach, Grüße gehen raus, Willi Kastner.
Lange sehr.
Ja, genau.
Aber warum kein Boxen mehr? Das
hat sich damals irgendwie verlaufen. Ich weiß gar nicht mehr. Ich kann mich jetzt an die Zeit nicht mehr ganz so genau dran erinnern, wieso, weshalb, warum. Aber ich glaube sogar, das hat damit was zu tun, weil ich dann in Bamberg das Arbeiten angefangen habe. Ja, und es waren teilweise lange Arbeitseinsätze und dann halt abends heimgekommen. Es ist nicht die Zeit gewesen, es war die Priorität.
Aber jetzt könntest du
war die Priorität.
Boxen. Ich könnte wieder mit boxen.
Ja, ich habe tatsächlich... meinem Nachbarn und Freund, mit Michael, der gesagt hat, Mensch, komm, lass uns immer mal zusammen joggen gehen. Und daraus hat sich jetzt eine Freundschaft entwickelt. Und der macht MMA, heißt es, glaube ich,
ja,
oder?
Ja, klar.
Oder hat er gemacht, oder er macht es noch, MMA.
Klar.
Und ich habe da schon immer mal so drüber nachgedacht, dachte mir, Mensch, vielleicht können wir da mal gemeinsam so eine Boxeinheit machen. Gegen dich habe ich jetzt aktuell keine Chance, Jörg. Das würde, ich hätte da 2 blaue Augen, ja, wobei
so,
das
so komme ich ja
schon mal spannend wäre mit Sicherheit.
Ich müsste dich erstmal takedownen und dann kurz von oben drauf drehen. Ja. Anders geht's gar nicht. Ja, gut, mal gucken, was rauskommt. Ich meine, wenn ihr mal so einen Boxkampf zwischen Thomas und mir sehen wollt, also 1,12 Meter und 2,05 Meter, dann
sagt's doch mal.
Einfach mal kurz in die Kommentare schreiben. Wollen wir sehen.
Genau.
Wollen wir sehen.
Genau.
Wir haben jetzt 1:06. Die meisten Podcasts bei mir gehen maximal 1 Stunde. Wir sind schon drüber. Wir haben so viel noch so Themen. Hättest du Bock, beim Mein Leben Teil 4 irgendwann mit mir das mit zusammen zu machen?
Klar.
Lass mal gemeinsam über mein Leben reden dann nochmal. Weil ich weiß, was ich beim Podcast immer hasse, ist das Thema, deswegen habe ich auch so gerne Gäste. Man hat immer so das Gefühl, man gibt Menschen irgendwas aus seinem Leben zwar mit, aber man, als wenn das so bevormundend wäre, weißt du? Das ist so mein Gefühl. Und wenn man dann über seine Story erzählt, das ist für mich echt ganz kritisch, weil nochmal, ich habe ja noch ein bisschen was vor im Leben und du ja auch. Also wir wollen ja gemeinsam noch ein bisschen was bewegen. Und das ist dann immer so aufdoktoriert irgendwie so, ich mache dann dies und mache dann das. Und für mich fühlt sich das immer total falsch an. Also wenn ihr Bock habt, dass Thomas Teil 4 des Lebens meiner Wenigkeit und seiner Wenigkeit gemeinsam auf Vieligkeiten bringen, dann haut's mal in die Kommentare rein. Ansonsten sage ich jetzt, war auf jeden Fall für den ersten Aufschlag lang.
Absolut. Wie lange haben wir jetzt?
1 Stunde und ein paar Zerquetsche.
Ja.
Also ob es gut war, das müsst ihr nie entscheiden. Okay, also ich fand es lang auf jeden Fall gut. Also ich fand es lustig.
Ich auch.
Das ist schon mal ein Vorteil für mich, Spaß hatten. Das ist schon mal hilfreich für den ganzen Podcast. Ansonsten, wie gesagt, einfach reinschreiben in die Kommentare. Wir machen jetzt mal einen Break, weil wir müssen noch was arbeiten. Thomas ist jetzt in München heute und ist ja, wir haben einmal im Monat mindestens. Mhm. Ne? Wie oft bist du eigentlich da?
Ich bin in der Regel einmal in der Woche, spätestens alle 2 Wochen da.
Das ist auch sowas in unserem Leben, was krass ist. Wir sind dann hier und verbringen auch 1 Stunde meistens miteinander, aber arbeiten trotzdem. Das ist so hart manchmal. Mhm. Aber da können wir ja beim nächsten Mal ein bisschen tiefer drauf eingehen. In dem Sinn.
Freue mich drauf.
Ganz liebe Grüße aus München, euer Jörg und
Thomas.
Das war's mit einer weiteren Folge Kinzel Mindset. Vergiss nicht, einen Kommentar, eine Bewertung und ein Abo dazulassen. Auch über deine Fragen und deine Teilnahme an den Umfragen freut Jörg sich sehr. Kinzel Mindset ist eine Produktion von Jörg Kinzel in Zusammenarbeit mit Brands and Waves. Bist du interessiert an einer Kooperation oder an einem Interview? Dann melde dich via Mail an kooperationen@brandsandwaves.de. Bis nächste Woche Donnerstag, wenn es wieder heißt Kinzel Mindset, dein wöchentlicher Arschtritt.